eigentlich gestartet sind wir 2013 eher mit so einer Ausrichtung digitale Selbstverteidigung. Das war damals, falls sich da einige noch erinnern, Snowden hat ausgepackt und wir hatten so den Eindruck, okay, wir müssen uns, der linken Szene, aber auch Journalistinnen und linken Anwältinnen, so eher versuchen, Dinge beizubringen, die uns noch ein bisschen mehr Raum ermöglichen, anonym zu kommunizieren, sichere Recherche zu betreiben und so weiter und so fort. Und das finden wir auch nach wie vor notwendig, aber absolut nicht ausreichend. Und deswegen ist dann eher eine Debatte entstanden, die uns dazu bewogen hat, dann auch hinter ein paar Publikationen in einer Richtung rauszuhauen, da wo es dann eher um eine Gesellschaftskritik geht. Also Technologiekritik in einem viel weitergehenden Sinne, nicht mehr nur in der Nische, wir verteidigen unser Recht auf anonyme Informationen, was immer enger und schwieriger wird, sondern in die Gegenoffensive gehen und zu sagen, okay, die gesellschaftliche Debatte schreitet so schnell voran, wenn wir da nicht zwischengrätschen, wird irgendwann der Raum absolut eng.
Du hast das gerade eigentlich schon aufgemacht. Ihr verbindet eine Analyse und Kritik an Technologie und Überwachung mit einer Kapitalismus- oder Ökonomiekritik. Damit hebt ihr euch von anderen Gruppen ab. Warum wird diese Verbindung oft nicht gesehen oder oft nicht mitgedacht?
Ich glaube, dass ganz viel, mindestens in Deutschland, aber ich glaube, das kann man sogar europäisch formulieren, ganz viel auf so einer Ebene, ich sag's mal, sozialdemokratische Technikfolgenabschätzung, das ist vielleicht der Begriff, der so ein bisschen neutral daherkommt. Also man denkt sich Technologie als etwas, was erstmal neutral ist, und dann hängt es nur von den äußeren Gegebenheiten ab, wie wirkt das politische System, und das pflanzt der Technologie dann erst irgendeine gesellschaftspolitische Dimension ein. Und das sehen wir anders. Also wenn wir uns Beispiele anschauen, zum Beispiel wie die Erfindung des Fließbands, die war nicht einfach nur so als willkommene Innovation gedacht, um dann einen Angriff gegen die Arbeiter und Arbeiterinnenschaft zu führen, sondern wenn wir gucken, 1911 bei Taylor, der hat ganz explizit gesagt, wir werden Krieg führen gegen die Autonomie des Arbeiters. Und dazu hat er das Fließband sozusagen entwickeln lassen. Insofern ist es also was viel, viel nicht Neutraleres. Und insofern finden wir die Debatte, wenn man das auf so einer reinen Technikfolgenabschätzungsebene sieht, die geht am Kern vorbei. Technologie ist tatsächlich in ganz vielen, wenn wir uns die Drohne anschauen, gibt viele Beispiele, hat einen ganz klaren innovationspolitischen Kontext und ist mit einer Intention betrieben worden und wird mit einer Intention betrieben und lässt sich nicht so neutral herausschälen, was ganz viele Linke auch gerne machen, um sich selber sozusagen die weitere Nutzung der ach so bequemen Technik offen zu halten. Also vielleicht ganz kurz, wir machen eine Unterscheidung zwischen Technik und Technologie, weil das, was ich jetzt gerade gesagt habe, klingt ja so ein bisschen, als wollten wir zurück auf die Bäume und Technik wieder zurück in ihre Kinderschuhe schieben. Nee, das wollen wir nicht. Also Technik mit einem Werkzeugcharakter finden wir in Ordnung. In gewissen historischen Umständen werden aber Techniken, einzelne Techniken, gebündelt zu dem, was wir dann Technologie nennen. Und das ist versehen mit einer Ideologie dahinter tatsächlich etwas, was wir sehr kritisch sehen und wo wir auch politisch gegen vorgehen wollen. Das Fließband ist ein solches Beispiel gewesen. Und die neuen digitalen Fließbänder von Amazon und Co. sind dann die Fortführung dieser Ideologie.
Nun nennt sich euer Buch ja Disrupt, Widerstand gegen den technologischen Angriff. Und darin beschreibt ihr eben die Versuche eines gesellschaftlichen Unterwerfungsprozesses, dass Menschen unter Technologien wie beispielsweise künstliche Intelligenz und was man aus eurer Sicht dagegen unternehmen muss. Wie sehen diese Unterwerfungsprozesse oder aktuellen Entwicklungen aus?
Ja, die sind tatsächlich hochkomplex und das ist leider nicht mehr so leicht zu beschreiben, wie wir es in den 80ern und 90ern vielleicht gerne gemacht haben, zu sagen, aha, das ist ein staatliches, damals noch Kontrollinstrument. Jetzt sind erstens die Player sehr vielfältig geworden. Wir haben nicht mehr nur den Staat. Vielfach ist es sogar so, dass der Staat ein bisschen in den Hintergrund getreten ist und die Entwicklungen, die es dann gerade so gibt, sinnvoll für sich zu nutzen versteht, aber gar nicht mehr der Hauptmotor dieser Entwicklung ist. Die künstliche Intelligenz, hast du gerade schon gesagt, ist sozusagen das Kernstück dieses technologischen Angriffs und vorgetragen wird er in einer Weise, die uns viel enger einwebt in diesen Transformationsprozess und uns gar nicht nur zu einfachen Opfern macht. Also wir haben das ein bisschen ungelenk, vielleicht in unserem Büchlein haben wir das partizipative Zurichtungen genannt. Was wir damit meinen ist, wir machen selber mit bei diesem Transformationsprozess und bei unserer eigenen Unterwerfung. Und ein Beispiel könnte sein, das was gerade aktuell ja rauf und runter diskutiert wird, Facebook. Es gibt eine Bereitschaft von uns, was zurückgeht auf ein ganz basales Interesse, nämlich zu kommunizieren. Das wird geschickt genutzt und wir machen sozusagen mit bei der Preisgabe von ganz, ganz vielen von unseren Daten und tun dann auch noch so, als wären wir ganz überrascht, wenn sich dann durch einen Datenskandal als vermeintlicher Unfall auftut. Tatsächlich ist es ja wenig Unfall, sondern vielmehr die Basis dieses Geschäftsmodells von Facebook. Also überhaupt kein Unfall. Und unser Mitmachen, unser Involviertsein darin, das macht es so schwierig, eine Kritik zu formulieren, wo alle Leute sagen würden, ja genau, da gehen wir jetzt vor und wir hauen jetzt bei Google, Facebook und Amazon mal ordentlich auf die Kacke. Das ist ganz, ganz schwierig, weil wir selber mit eingebaut sind in diesen Transformationsprozess und in vielen Bereichen auch bereitwillig mitspielen.
Apropos Mitspielen und Mitmachen, ihr beschreibt in dem Buch die Entwicklung auch als einen Entsolidarisierungsprozess. Ja. Wie sieht diese Entsolidarisierung aus, vor der ihr da warnt?
Ich glaube, am deutlichsten kann man es beschreiben auf dem Gesundheitssektor. Wenn wir uns jetzt angucken, Amazon ist nicht mehr nur Einzelhändler, Amazon wird jetzt Apotheke und Amazon wird auch Krankenversicherung. Und was Amazon dort betreibt, können wir eigentlich auch schon so ein bisschen vorausahnen mit dem, was sich auch andere Player in dem Gesundheitssektor gerade ausgedacht haben. Die Generali als Krankenversicherung in Deutschland waren die ersten, die gesagt haben, wir führen so ein Bonusprogramm ein. Wenn jemand nachweisen kann, dass er sich genügend um seine Gesundheit bemüht hat, genügend Bewegung hat, über irgendein Punktesystem beim Einkauf nachweisen kann, dass er gesunde Produkte kauft, also Generali hat sich Partner im Einzelhandel besorgt und so weiter und so fort, dann kriegt er einen gesünderen Gesundheitstarif. Und das mit dem Bonusprogramm ist ja auch erstmal gar nicht so weit angreifbar. Nur hat der Chef von Generali Deutschland schon angekündigt, fürs nächste Jahr soll das überführt werden in einen dynamischen Tarif. Also jeder bekommt seinen eigenen Gesundheitstarif, nämlich in Abhängigkeit von seinem Gesundheitsbemühen. Und der variiert auch zeitlich. Man hat nicht jeden Monat den gleichen Tarif. Bin ich nur auf der Couch, kriege ich einen schlechteren Tarif. Das heißt, was dort gemacht wird, ist eine Entsolidarisierung. Das ehemals gedachte Solidarprojekt Gesundheitskasse, so wie sie als Betriebskassen mal erfunden wurden, wird umgestülpt. Du bist selbstverantwortlich für deine Gesundheit. Bist du zu fett, dafür zahlst du. Das ist so ein bisschen die verkürzte Ideologie. Wir haben das ein bisschen genauer beschrieben. Und in diese Branche wird Amazon vorstoßen mit dem großen Vorteil, die haben die ganzen Daten über uns schon. Die wissen unsere Gewohnheiten, die wissen unser Bemühen um Gesundheit und das wird dann eingepreist. Also, was wir sehen ist, und das geht nicht nur auf der Gesundheit, aber es geht in der Gesundheit vielleicht am alarmistischsten und deutlichsten, da werden tatsächlich Gesellschaftskonstrukte vollkommen neu definiert. Also wenn Amazon irgendwo auftaucht in einer Branche, dann werden nicht nur die Player neu sortiert, sondern das Spielprinzip wird komplett auf den Kopf gestellt und neu definiert. Und das sehen wir in ganz, ganz vielen Bereichen. Wenn man also sehr weit gehen wollte und sich die Entwicklung gerade in China anschaut, da gibt es das nicht nur auf dem Gesundheitsbereich, sondern in allen sozialen Bereichen. Die haben ein sogenanntes Social Scoring eingeführt, ein soziales Punktesystem, mit dem die gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten von allen Leuten über dieses Punktesystem definiert wird. Nicht mehr nur über die Lohnarbeit, wie es ja bei uns im Moment noch so ist, dass die Arbeit einen sehr, sehr zentralen Stellenwert in der Gesellschaft hat und die entscheidet über unsere Teilhabemöglichkeit, sondern alles, was wir tun, alles, was wir äußern, führt auf einen Punktestand und dieser Punktestand entscheidet, ob ich Fernzüge benutzen darf, ob ich Flieger benutzen darf, welche Bildungschancen mir zugesprochen werden und welche Gesundheitsförderung mir zuteil wird. Das ist also ein sehr, sehr umfassendes Projekt und wir warnen eher davor zu tun, als wäre das nur in einer autoritär formierten Gesellschaft wie China denkbar. Wir sehen ganz viele von diesen Einzelteilbereichen auch schon in Europa umgesetzt und das ist die ganz klare Richtung, in die es laufen soll.
Jetzt sind das ja jede Menge Themen, ein paar, die du gerade genannt hast und ein paar auch noch. Manche davon sind sehr naheliegend, wie beispielsweise künstliche Intelligenz, Datenerfassung, Tracking im Netz, aber auch vielleicht Themen, die erstmal nicht ganz so sehr auf der Hand liegen, wie Social Freezing oder das chinesische Credit System, was du angesprochen hast.
Ja.
Außerdem habt ihr einen Fokus auf die Zukunft der Arbeit und oder der Nichtarbeit.
Ja.
Kannst du nochmal sagen, was verbindet all diese Themen? Also was ist der rote Faden da drin?
Der rote Faden ist eigentlich, nehmen wir ganz grob, wenn es uns nicht gelingt, ein vollständig neues Verhältnis zu diesen Technologien, und zwar ein selbstbewusstes Verhältnis, zu erlangen, dann wird das Ganze in eine sehr, einige sagen dystopisch, also sehr, sehr negative Gesellschaftsvision, die wir da aufmalen, münden. Also auch, das sehen wir Ansätze hin zu einer totalitären Gesellschaft, in der tatsächlich noch nie da gewesen, eine so große Machtfülle einzelner Player über eine Gesamtbevölkerung sozusagen vorherrschen wird, in der sowas wie Autonomie überhaupt nicht mehr denkbar ist. Also der rote Faden ist das Wiedererlangen einer Autonomie, das Zurückweisen dieser Vision einer vollständig programmierten Gesellschaft, das ist der rote Faden. Und den versuchen wir so ein bisschen durchzudeklinieren auf den verschiedenen Bereichen. Arbeit, Soziales, Kommunikation, politische Meinungsbildung. Also all diese neuen Verfahren wie Nudging, wo Leute zu etwas gebracht werden sollen, ohne dass man ihnen einen Befehl erteilt. Also viel subtilere Formen von Machtausübung, die dann auch die Herrschaftsstruktur neu definieren. Das interessiert uns und da versuchen wir eigentlich eine selbstbewusstere Haltung zu finden für uns selber, um dann nach solchen Auswegen aus dieser programmierten Gesellschaft zu suchen.
Jetzt hast du die Haltung eben angesprochen. Im Buch plädiert ihr für die Wiederbelebung einer praktischen Technologiekritik. Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, das hatten wir eigentlich, wir hatten ein Drittel des Buches, haben wir dem Widerstand gewidmet. Also wir haben geschaut, wo und mit welcher Perspektive stellen sich Leute dieser Entwicklung, dieser eher ins Totalitäre driftende Entwicklung entgegen. Da haben wir Beispiele aus China, wo sich die Leute gegen eine cashless, also bargeldlose Ökonomie gewehrt haben, gegen ein großes Projekt von Facebook, wo man nämlich umsonst Internet, aber nur bestimmte Seiten sind erreichbar, also so eine Art neokoloniale Bevormundung, wie sich dagegen gewehrt wurde. Da haben wir ganz viele Beispiele versucht zu finden und haben uns das angeguckt. Und wenn wir sagen, wir propagieren die praktische Technologiekritik, dann beschreibt das eigentlich, dass wir diese Suche nach Widerstandsmöglichkeiten gerne mit vorantreiben wollen. Also das geht auch bis hin in eine Richtung von Sabotage, direkte Aktionen, um diese Vernetztheit alle mit allen in Frage zu stellen oder diskutierbar zu machen. Also da gab es ja sehr, sehr viele Vorschläge, auch radikale Vorschläge. Die haben wir versucht, ein bisschen zu beschreiben und zu untersuchen, was ihr Gehalt ist. Tatsächlich auch eine andere Form von Gesellschaft zu denken und einzufordern. Also der Widerstand ist das, was uns am stärksten beschäftigt in dieser Geschichte. Und wir müssen natürlich zugeben, er ist noch, zumindest aus linksradikaler Perspektive beschrieben, noch relativ schwach entwickelt. Aber es scheint so zu sein, als würden sich mehr und mehr Gruppen dafür interessieren. Die Anzahl der Veranstaltungen und Anfragen für Vorträge und so weiter spiegelt das ein klein wenig wider, dass das, was wir eigentlich 2015 mit der Debatte begonnen haben, jetzt schon auf einem viel weiteren Niveau und viel höheren Niveau gelaufen ist. Das ermutigt uns darin, auch wenn der Widerstand gerade vielleicht noch in den Kinderschuhen steckt. Aber das kennen wir von vielen Bereichen, wo die Linke sich versucht, neuen Feldern zu widmen. Das braucht eine ganze Weile. Das ist nicht so instantan durchsetzbar.
Jetzt hast du ja vorhin sehr klar gesagt, es geht nicht um eine Entsagung von jedweder Technik, sondern gerade eben auch um eine vielleicht widerständige Aneignung spezifischer Techniken. Wie kann die denn aussehen?
Vielleicht ganz kurz nochmal zurück zu diesem Gesundheitsbeispiel. An dem kann man es auch deutlich machen. Also die Versicherungen verschicken umsonst sogenannte Fitnessarmbänder, mit denen wir dann unter Beweis stellen können, wie viel wir uns bewegt haben. Da würden wahrscheinlich jedem von uns ganz ohne Programmierkenntnisse einen Haufen Techniken einfallen, das zu sabotieren. Also ich schnalle meinem Hund meinetwegen dieses Fitnessarmband um und schon kann ich irgendwas vorgaukeln, was ich gar nicht geleistet habe. Also diese Techniken zu hacken, Widerstand zu leisten, also die ursprünglich angedachte Funktion solcher einzelnen Techniken, die lassen sich leicht umwandeln, aneignen oder Neudeutsch nennen die Leute das dann immer hacken. Was aber weniger leicht funktioniert, ist die dahinterliegende Ideologie, in dem Fall jetzt die Ideologie der Selbstoptimierung mit diesen Fitnessarmbändern. Man soll also selber auf seinen Punktestand gucken. So, das können wir damit nicht angreifen oder nur sehr symbolisch. Deswegen fordern wir so ein bisschen, darüber nachzudenken, wie könnte es denn aussehen, wenn man nicht mehr nur Techniken, einzelne Erscheinungsformen sozusagen, hacken möchte, sondern ganze Technologien, also auch die dahinterliegende Ideologie der Selbstoptimierung mit angreifen will. Und da kommen wir dann in solche Geschichten wie Social Freezing, wo Leute dazu gedrängt werden, doch ihren Karriereknick als Frau mit der Kinderpause möglichst weit nach hinten zu verlegen. Also wenn diese Ansätze auch noch vom Arbeitgeber formuliert werden, dann geht es für uns da deutlich zu weit. Das suchen wir also nach Möglichkeiten, sich dagegen zu verwehren. Aber deutlich tiefer gehend als nur eine reine Verweigerung oder die Aneignung und Umdefinierung von einzelnen Techniken.
Wenn wir uns jetzt das Kapitel zur Zukunft der Arbeit und Nichtarbeit ansehen, das trägt, glaube ich, den Titel zwischen Karoshi und Surplus. Wie sähe denn ein Widerstand gegen die Technologisierung in der Arbeitswelt aus?
Den Widerstand versuchen wir gerade mit verschiedenen Gruppen, am Beispiel Amazon zum Beispiel, zu formulieren. Andere Gruppen in Berlin machen es auch gerade am Beispiel Google. Bei Amazon ist aber diese Arbeitswelt, steht da stark im Fokus. Wir sehen also das, was sich vielleicht neumodisch digitale Fließbänder nennen könnte bei Amazon. Da laufen sogenannte Picker durch die riesigen Hallen, sind sozusagen ferngesteuert durch einen Handscanner, dessen KI hinterlegt in einem Algorithmus diese Menschen also durch die Hallen steuert. Und die Zukunft dieses Jobs wird sein, dass er eigentlich versucht wird, überflüssig zu machen, indem dann, wenn irgendwann die Roboter in der Lage sind, zuverlässig und ohne die Waren kaputt zu machen, Sachen aus dem Lager und aus den Regalen zu greifen, dann wird es diese Jobs nicht mehr geben. Da ist Amazon einer der großen Wegbereiter. Und Jobs werden sich, die ganze Arbeitswelt wird sich also neu definieren, unter der Maßgabe dessen, was alles über KI, künstliche Intelligenz in Form von digitalen Assistenten leistbar ist. Das heißt, es wird eine ganze Reihe von Jobs nicht mehr geben. Jetzt könnten Linke sagen, wie wir auch, na, ist ja erstmal eine tolle Perspektive, wenn man diese und jene Scheißjobs nicht mehr machen muss. Leider kennen wir das natürlich aus der Historie, auch bei der Industrialisierung, hinterher auch bei der Deindustrialisierung in den USA, dass der Wegfall von Jobs in der Regel keine fortschrittliche und emanzipatorische Perspektive mit sich bringt, sondern in der Regel immer dazu genutzt wird, den Menschen für die Resttätigkeiten, die er tun muss, dann zu einer noch höheren Effizienz zu zwingen, weil er dann im Konkurrenzverhältnis zur Automatisierung steht. Also da ist unsere Perspektive nicht so wie vielleicht von einigen orthodoxen Leuten, die sagen, ist doch klasse, wenn die Arbeit wegfällt. Sie fällt halt in einem Maße weg, was neu sein wird, das stimmt. Da gibt es genügend Studien, die prognostizieren, das wird schwer auffangbar sein durch neue Jobs. Also wir werden nicht alle Programmierer werden. Davon braucht es im Übrigen auch nicht so viele, weil ganz viele Programmierjobs auch durch künstliche Intelligenz schneller erledigt werden kann als von uns Menschen. Also es wird eine Neudefinition vom Stellenwert der Arbeit in der Gesellschaft geben. Und das war das, was ich vorhin so ein bisschen hab andeuten wollen mit dem chinesischen Punktesystem. Die Arbeit wird nach wie vor ein zentraler Baustein in unserem Leben sein. Da gehe ich von aus, dass das sehr, sehr lange noch so sein wird. Aber es tritt hinzu eine Bewertung auch all dessen, was sich im Moment als Nichtarbeit bei uns darstellt. Also unser Freizeitverhalten, was finden wir gut? Unser Konsumverhalten, unser nicht in Konflikt geraten mit staatlichen Behörden und all dieses Wohlverhalten wird bemessen und trägt, ähnlich wie die Lohnarbeit, sozusagen in einem Punktesystem wird es dann festlegen, was für Möglichkeiten wir in dieser Gesellschaft haben. Das ist vielleicht das Neue, wo dann auch orthodoxe Marxistinnen sagen werden, naja, das ist aber Quatsch, das muss sich alles in das Bewertungsschema Arbeit reinpressen lassen. Das kann man vielleicht auch künstlich tun, aber wir regen an, diesen etwas neueren Gedanken ruhig aufzunehmen, zu sagen, wie sähe denn eine Gesellschaft aus, in der Arbeit gar nicht mehr das einzige Schema ist, mit dem die Teilhabemöglichkeit festgelegt wird. Da kann man auch linke Perspektiven dann sozusagen entwickeln. In erster Linie muss man aber verstehen, dass das, was da so toll als soziales Punktesystem daherkommt, ein unglaublich weitreichendes Herrschaftsinstrument ist, gegen das wir uns tatsächlich wehren auf vielen Ebenen. Also erstmal aufklärerisch, um überhaupt zu begreifen, wie transformiert sich dieser Kapitalismus, um ihn dann angreifen zu können. Und dann sind wir natürlich auch eine Gruppe, die es gut findet, die, wenn sich viele, auch radikale Kritikformen äußern und entwickeln, um da Gegenmacht sozusagen zu formulieren.
Welche Resonanz erhaltet ihr denn mit eurem Ansatz und eurer Kritik bisher?
In den Anfängen gab es ganz viele, nennen wir es mal, Missverständnisse, vielleicht auch teilweise bewusste Missverständnisse. Da gab es sowas wie ich vorhin formulierte, ach Gott, das sind so komische Primitivisten, die wollen auf jeden Fall wieder zurück auf die Bäume. Mittlerweile, jetzt wo wir das dritte Heft rausgegeben haben, lässt sich in den Debatten doch ein bisschen feiner rauskristallisieren, was unsere Ansätze sind. Und es ist ein bisschen egal, mit welchen lustigen Gadgets wir hier rumspielen in einer befreiten Gesellschaft. Uns interessiert vielmehr das Jetzt, wie also sich Macht transformiert und wie Macht sich akkumuliert auch. Und das wird mehr und mehr gesehen. Also die Anfrage, dass man auch sowohl in der linken Szene, aber auch darüber hinaus an Universitäten und sonst wo zu Veranstaltungen und Seminaren sozusagen eingeladen wird, das nimmt zu. Also die Debatte hat sich aus unserer Perspektive erstmal erfreulicherweise erweitert und das finden wir gut.